Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist die Journalistin und Schriftstellerin Elke Schmitter. Willkommen im Studio.
Hallo.
Hallo.
Und ich habe es eben schon angekündigt, wir sortieren wie immer politische Themen von Tag und Woche, aber fangen mal ein bisschen unpolitisch an, dachte ich, weil wir beide ja das letzte Mal festgestellt haben, dass wir privat auch ab und an so Theater spielen. Deswegen kennen Sie bestimmt diese Assoziationsübung. Ich sage Himmel und Sie sagen Blau. Oder ich dachte, wir machen das mal kurz. Ich werfe was hin und Sie werfen zurück.
Okay.
Wetter?
Schlecht.
Stimmungsbarometer?
Gut.
Deutschlandfunk Kultur?
Top.
Heizungsgesetz. Reden wir gleich drüber. Und schon sind wir drin in der Sendung. So einfach, oder? Elke Schmitter im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über die Geschichte vom Heizungsgesetz, wie ich sie immer nenne, die uns ja seit vielen Wochen begleitet. Erst heißt es, das Gesetz kommt. Dann ja, aber nicht mit diesen Inhalten. Dann erleben wir immer wieder einen Wirtschaftsminister, der denkt viel und oft laut nach. Zwischendurch kommt ihm dann auch noch der wichtigste Mann hinter dem Gesetz abhanden. Und dann scheint alles mehr oder weniger klar. Und am Ende sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, geht nicht. Elke Schmitter, was sagt die Schriftstellerin erstmal? Funktioniert das Ganze wenigstens als gute Geschichte?
Naja, als Geschichte, die entschieden zu lang ist, oder? Also das könnte man noch nicht mal als gute Nachtgeschichte verkaufen, weil diese Detailarbeit ja so anstrengend ist und nirgendwo hinführt. Ne? Man hat das Gefühl, man sollte jetzt jeden Tag das Abitur nachmachen, was irgendwie Wärmepumpen und sowas betrifft. Und dann ist es am nächsten Tag wieder obsolet. Und
ja, man fragt sich, ob die Geschichte überhaupt zu einem Ende kommt. Ne? Sie hat ja durchaus bestimmte Spannungsmomente.
Genau, jetzt steht es ja nochmal auf Verlängerung wegen dieses Move von diesem CDU-Abgeordneten, der das ja alleine machen musste, weil die Fraktion offenbar gedacht hat, da, wenn wir uns blamieren, dann bitte nicht alle gemeinsam.
Müssen wir kurz nochmal alle mitnehmen. Thomas Hallmann, der geklagt hat, CDU-Abgeordneter, weil ihm das alles zu schnell ging. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihm recht gegeben, weshalb das Gesetz jetzt vor der Sommerpause doch nicht kommt. Obwohl man eigentlich dachte, mit den Änderungsanträgen ginge es durch.
Und das kann man natürlich so, spieltheoretisch kann man sagen, das ist ein guter Move gewesen. Also im Sinne von total effizient. Wir hauen jetzt nochmal alles in Klump und sorgen dafür, dass es nicht zu einem guten Ende kommt. Aber mir geht so, weniger als Schriftstellerin, denn als Mitbürgerin, würde ich sagen, so destruktiv, wie die CDU-CSU-Fraktion sich in der Regierung verhalten hat, würde ich hoffen, dass sie sich, oder hätte ich gehofft, dass sie sich in der Opposition etwas konstruktiver verhält oder zumindest bescheiden. Und wenn man berücksichtigt, was für eine verrottete Infrastruktur uns diese Regierung irgendwie hinterlassen hat, und zwar wesentlich auch diese Regierungsfraktion, dann finde ich das schon ein bisschen abstoßend.
Aber die CDU bleibt bei ihrer Haltung. Wir hören mal den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz.
Wenn Sie jetzt schon heute für die nächste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages dieses Gesetz in unveränderter Form auf die Tagesordnung im September setzen, dann ist das ein weiterer Ausdruck von Respektlosigkeit und Ignoranz dem Deutschen Bundestag gegenüber, dass Sie nicht bereit sind, hier den Formen zu folgen, die den Zweck haben, in der Sache eine Diskussion zu führen.
Ja, da hört man schon raus, das wird im September natürlich so weitergehen. Man muss allerdings natürlich auch sagen, guter Move, sagen Sie von der CDU. Dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht ist jetzt aber natürlich auch eine Steilvorlage für die Partei. Nochmal zu betonen, dieses Gesetz ist Murks, das hat, glaube ich, Söder gesagt. Es muss nochmal von vorn gedacht werden. Und es gibt ja tatsächlich auch Leute aus der Wissenschaft, die das auch schon lange gefordert haben. Ne?
Ja, da kann ich, also sachlich kann ich dazu nichts beitragen. Das macht einen ja auch so. Ja, es hat auch was Erbitterndes zu sagen, Leute, also dieselben Leute, die sagen, ihr verwirrt die Bürger, sind die, die dafür sorgen, dass die Bürger verwirrt sind, weil sie irgendwelche Schriften durchstechen oder irgendwelche Detailsachen immer wieder neu debattiert werden. Und ich finde, das muss doch irgendwie sachlich einigermaßen zu lösen sein. Es kann nicht so kompliziert sein, wie es sich darstellt. Und das ist so ein überflüssiger Verdruss in Zeiten, wo wir eigentlich uns echt um wichtigere Sachen kümmern müssten.
Was am Ende ja wahrscheinlich auch der AfD hilft, das wird ja immer wieder gesagt. Deswegen sind wir beide vielleicht möglicherweise Sie auch bei dem Gedanken von Yasmin Fahimi. Das dachte ich nämlich, DGB-Vorsitzende, die in Zusammenhang nach diesem Urteil gesagt hat, es geht wirklich nur noch um den Streit des Streits. Es geht überhaupt nicht mehr um die Sache. Und jetzt eben auch nochmal dazu aufgerufen hat, es irgendwie zu versuchen zu versachlichen, aber scheint irgendwie schwierig zu werden. Ne?
Naja, aber wenn man jetzt nochmal kurz ein bisschen größer denkt, kann man auch sagen, Sie reden ja nachher noch über das Elterngeld und ich meine diese Rasenmähermethode von Lindner, die total apolitisch ist, zu sagen, alle bis auf das Verteidigungsministerium so ein bisschen jetzt einsparen. Das heißt, wir verweigern Politik, wir setzen irgendwie keine Prioritäten, wir sagen nicht, was uns wichtig ist und was uns nicht so wichtig ist. Das ist ja auch schon so eine Art von Beschwichtigungspolitik, die, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich zitiere sozusagen unbekannterweise den wunderbaren Satz: Ob die AfD regiert oder die Angst vor der AfD macht keinen großen Unterschied mehr.
Und Sie haben es eben schon angesprochen, Elterngeld, ja, das war auch ein großes Diskussionsthema diese Woche. Also das Geld, das Eltern bekommen, wenn sie nach der Geburt des Kindes entscheiden, eine Weile zu Hause zu bleiben und nicht zu arbeiten. Für alle, die nicht genau wissen, wie es funktioniert, maximal 14 Monate sind möglich. Man erhält je nach Verdienst 65-100% Letzteres des vorhergehenden Nettoeinkommens, Letzteres natürlich nur für die Geringverdiener. Jetzt plant also die Bundesregierung die Kürzung bei Paaren, die ein gemeinsam zu versteuerndes Einkommen von 150.000 Euro haben. Kürzung heißt Streichung und das sorgt für jede Menge Aufregung, Elke Schmitter. Kann man das machen?
Na klar kann man das machen. Also die Aufregung hat schon was Bizarres, also wenn man berücksichtigt, wie wenig Leute diese Streichung trifft, die ja nur dadurch zustande kommt, wie eben erwähnt, dass es eben eine unpolitische Haushaltskürzung gibt, also dass jedes Ministerium, bis auf das Verteidigungsministerium, Einsparungen vornehmen muss. Und soweit ich das überblicke, also ist Frau Paus da, die ist erstens an viele Gesetze gebunden, das heißt, das, was sie streichen, da ist überhaupt nicht viel Spielraum. Und da hat sie wahrscheinlich den geringsten Schaden angerichtet, wenn sie sagt, okay, ein Haushalt, wo 150.000 Euro erwirtschaftet werden im Jahr, dem kann zugemutet werden, diese Zeit selber zu überbrücken. Und dem würde ich nicht widersprechen wollen.
Sie sagen ein Stichwort, den geringsten Schaden angerichtet. So ähnlich hat sie es selbst formuliert.
Ich habe dann eben aus den schlechtesten Lösungen sozusagen die möglichst wenig schlechte ausgewählt. Es stimmt, das ist gleichstellungspolitisch jetzt nicht die beste Maßnahme.
Weil eben vermutet wird, dass noch mehr Frauen zu Hause bleiben. Jetzt muss man allerdings sagen, dass es bei den Unterschieden sowieso so ist, dass öfter die Frau jetzt schon zu Hause bleibt.
Na klar.
Also von daher, ich sehe es auch als gar nicht so schwierig an. Was man aber sagen kann natürlich, es gibt Stimmen, die sagen, spielt nicht die Eltern gegeneinander aus, dass da irgendwie so eine Missstimmung entsteht. Ist es auch eine Sozialneiddebatte, habe ich mich gefragt.
Nee, im Gegenteil. Es ist eben keine Sozialneiddebatte, sondern es ist eine Reaktion, die heißt, ich vergleiche mich oder ich identifiziere mich mit denen es gut geht. Und verdränge die eigenen Abstiegsängste. Also wenn man überlegt, wie viel Sympathie fließt diesen Leuten zu, wo man wirklich sagen kann, hey Leute, ihr habt Spielraum genug. Bei dem Einkommen, das ist wirklich hinzukriegen, sich diese Zeit, in dem man Geld zurücklegt und so weiter, das kann man schaffen. Ja? Sich mit denen zu identifizieren und nicht davon zu sprechen, dass das Elterngeld denen, die jetzt sowieso den größten Teil der Armut mit Kindern darstellen, nämlich Alleinerziehenden, nie geholfen hat. Das ist eine totale Verzerrung. Also das ist sozusagen umgedrehter Sozial- oder sagen wir mal, es ist die Ignoranz derer, die wirklich Hilfe brauchen würden. Und das Elterngeld war immer ein pädagogisches Pflaster und hat an der Grundstruktur, die natürlich die Paare gegeneinander aufbringt, solange Frauen strukturell weniger verdienen, solange Männer, wie jetzt erwiesen, ungefähr nur 2 Monate von diesem Elterngeld, also 84% oder so, nehmen nur 2 Monate in Anspruch. Das ist sowas wie ein super bezahlter Urlaub mit Baby. Das ändert an der Struktur gar nichts. Wir haben Ehegattensplitting, wir haben eine Familienpolitik nach wie vor, die nicht, das wird sich mit der Grundsicherung, also mit der Kindergrundsicherung, ein bisschen verbessern. Aber das, was hier grundsätzlich schiefläuft, ist, dass Frauen und Männer eigentlich durch steuerliche und andere Maßnahmen immer wieder gezwungen werden, sich gemeinsam zu veranschlagen und anschließend die Frauen aber von Altersarmut viel häufiger bedroht werden. Und den Kindern würde natürlich am meisten helfen, wenn wir die Institutionen so ausstatten würden, die Schulen und die Kindergärten, dass es eben Paläste und keine Hütten sind.
Kostet Alles Geld. Sind wir uns einig, ist zumutbar, dass das gestrichen werden kann. Aber ich will noch mal auf die politische Rolle gucken, jetzt auch von Frau Paus zum Beispiel und der FDP. Die Frau hat es ja auch nicht einfach. Sie hat Post bekommen von Herrn Gatzer, wie ich jetzt lernen musste, der Staatssekretär im Finanzministerium, SPD-Politiker, ist auch manchmal durcheinander gebracht worden. Der, was ich lernen musste, er ist der Mr. Haushalt angeblich und der Erfinder der schwarzen Null. Und die Post lautet so: Der Plafond beinhaltet einen pauschalen Einsparbetrag in Höhe von 500 Millionen Euro per anno, der durch eine ausgabenreduzierte Reform des Elterngeldes zu erzielen ist. Also eigentlich hat man ihr klar gesagt, du musst beim Elterngeld sparen, es gibt keine Alternative.
Es Nein, wurde dazu immer ist so nicht dargestellt. Berechtigt. Also ich habe die Debatte verfolgt, also ich habe über dieses Wort lange nachgedacht. Plafond.
Ja, ich musste auch eben noch mal drüber nachdenken, was mir dazu sonst sagt.
Wunderbarer Trick. Also man führt irgendwie einfach mal so ein neues Wort ein, was erstmal emotional besetzt werden muss, ja, bevor man es überhaupt versteht. Und es ist natürlich so, dass das Ministerium frei ist in der Gestaltung und sagen kann, wir sparen das woanders ein. Ja?
Also aber
das
wo?
Ist, aber wo, genau. Sie hatte wenig. Ja. Aber da glaube ich, ist, also das würde, glaube ich, heißen, sich an der falschen Stelle aufzuregen, weil das ist eine gewisse Rhetorik, aber die ist im Grunde ohne Bedeutung. Frau Paus hätte auch sagen können, ich mach das woanders. Und sie hat, glaube ich, wirklich den geringstmöglichen Schaden angerichtet. Aber das ist strukturell, war das Elterngeld immer ein Projekt, Mittelstandsbabys zu fördern. Das ist so. Und das braucht eigentlich kein Mensch.
Und trotzdem, geringstmöglicher Schaden ist eben die Frage, ob das auch der geringstmögliche Schaden für die SPD ist, die sowieso schon im Keller ist mit den Umfragewerten, oder ob ihr das jetzt auch noch negativ angelastet wird.
Naja, jetzt in dem Fall vertritt ja die SPD haushaltspolitisch eine Position, die, finde ich, unfortschrittlich ist. Also die Idee der schwarzen Null ist ja so eine, also wenn wir nicht jetzt gerade über Gleichstellung reden würden, würde ich das Wort noch nicht mal in Anführungszeichen setzen. Das ist ja so eine Hausfrauenbewirtschaftung. Also ich darf am Ende des Jahres keine Schulden haben, weil Schulden sind teuer. Ja? Aber den Staat muss man doch begreifen als eine handelnde Macht, ja? Die sagt, was brauchen wir für die Zukunft? Wo müssen wir investieren? Und dieses Gesetz der schwarzen Null, was wir da vor uns hertragen, diesen Fetisch, den jetzt Lindner sozusagen nochmal ausgerufen hat, weil er gesagt hat, wir haben keinen Notstand mehr und ab jetzt kehren wir wieder zur alten Praxis zurück, die heißt, wir dürfen keine Schulden machen. Das ist ja eine Politik, die sich eben unpolitisch darstellt, aber letzten Endes sagt sie, wir investieren nicht in die Zukunft und wir entscheiden uns nicht dafür, Politik zu machen im Sinne von, wir wägen ab. Und sagen zum Beispiel, Investitionen in Bildung und Investitionen in die Verhinderung von Armut von Kindern hat oberste Priorität. Und dann muss eben woanders gespart werden, aber Gott behüte nicht im Verkehrsministerium.
Und was letztendlich jetzt die FDP eben vorgibt. Elke Schmitter im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen über die Neuregelung der Sterbehilfe, die in Deutschland auch schon lange versucht wird, eben neu zu regeln. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist auch schon eine Weile her, 2020, ist das notwendig geworden. Drei Gesetzentwürfe wurden fraktionsübergreifend formuliert. Am Schluss waren es dann noch zwei, über die abgestimmt werden sollte gestern. Keiner von beiden hat die erforderliche Mehrheit bekommen. Ecke Schmitter, es geht darum, ob aktive Sterbehilfe hierzulande wie bisher straffrei bleibt oder nicht, beziehungsweise werden soll oder nicht. Wie denken Sie darüber?
Naja, das ist auch, man kann sagen, der Status quo ist, glaube ich, nach meiner Einschätzung ganz gut geregelt. Also der Handlungsbedarf ist vielleicht nicht so enorm, aber er bezieht sich offenbar auf die Leute in den Institutionen, die sagen, wir hätten gerne mehr Sicherheit, wir hätten gerne mehr Klarheit. Traurigerweise kann ich zwei Fälle beisteuern. Also in den letzten Wochen in meinem Lebensumkreis einen begleiteten Suizid auf Verlangen und einen spontanen, sogenannten harten Suizid. Und der eine, und das ist, glaube ich, typisch, deswegen möchte ich es auch gern so darstellen, ausführlich. Also der eine ist von einer Person mit hohen kulturellen Ressourcen, ja, die weiß, was sie tut und die weiß, was sie tat und die entsprechende Hilfe durch einen Arzt bekommen hat, der das Ansinnen ernst genommen hat. Denn das ist ja bisher auch so. Also niemand wird von einem Arzt, weil er Liebeskummer hat, in den Tod begleitet. Das wird ja jetzt schon geprüft. So. Und im zweiten Fall war es so, dass diese Person ärztliche Aufnahme gesucht hat aus Verzweiflung. Und zwar in Berlin und dreimal zurückgewiesen wurde. Das heißt, sie ist nicht, sie wollte sozusagen sich selber einweisen ins Krankenhaus wegen Suizidgefahr. Und das medizinische System hat in diesem Fall das nicht aufgefangen. Und das ist nicht ganz untypisch. Also wenn man über Sterbehilfe redet, muss man, glaube ich, so konkret sein. Wir reden über knapp 10.000 Fälle im Jahr. Und davon sind im Moment so 300 bis 400 finden eben begleitet statt. Und das sind eben oft ressourcenstarke Personen, die das in Anspruch nehmen. Und der überwiegende Rest, also ungefähr 9.000 Personen, machen eben diesen harten Suizid. Und ich finde es auch dann wichtig zu fragen, wem oder wie vielen von diesen hätte man helfen können.
Mhm. Da werden jetzt manche vielleicht argumentieren, was beschlossen worden ist gestern, ein Antrag für den stärkeren Ausbau von Angeboten eben zur Suizidvorbeugung. Ne? Es soll mehr Präventionsstellen geben, finde ich auch gut. Sie sagen es in der Tat, es geht tatsächlich ja nur um eine Gesetzeslücke, wenn man sich nochmal vor Augen hält, was schon erlaubt ist. Der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, wenn das dem Willen des Patienten entspricht, das ist ja schon erlaubt. Mhm. Indirekte Sterbehilfe auch, wenn zum Beispiel entsprechende Medikamente zur Folge haben, dass jemand früher stirbt. Also es geht um diese kleine Gesetzeslücke, die aber natürlich für Ärzte Handlungsspielraum lässt. Ich fand das entscheidende Argument, ich habe vor ein paar Wochen nochmal mit Renate Künast, die ja eine der Beteiligten von dem anderen Gesetzentwurf ist, die gesagt hat, es geschieht ja sowieso.
Ja.
Letztendlich dann eben im Verborgenen oder im Zweifel reisen die Leute dann eben in die Schweiz oder so.
Die reichen Leute gehen in die Schweiz. So.
Und jetzt ist es aber eben wieder nicht geregelt. Also es ist offensichtlich ein Thema, was so viel Sensibilität und ethische Bedenken vielleicht hervorruft, dass da keiner richtig ran will, oder?
Ja, zumal in Deutschland, und dafür gibt es ja auch gute, schlechte Gründe. Also ich kann mich da jetzt nicht empören. Ich hatte den Eindruck, es wird wirklich sehr genau darüber nachgedacht. Ja. Und jeder argumentiert natürlich auch aufgrund seines Blicks auf die Gesellschaft. Was hat er da vor Augen? Welche Ängste? Die Ängste, also die es auch gibt, zu sagen, dann empfinden Schwerkranke unter Umständen, dass sie anderen zur Last fallen, ist eben auch wieder eine soziale Frage. Ne? Also wie viel wird getan, um Menschen aufzufangen, so dass sie auch bei einer schweren Erkrankung ihr Leben noch lebenswert finden? Dann kann man aber auch sagen, es geht vielleicht auch nicht so sehr um Verlängerung des Lebens, sondern Abkürzung des Leidens. Es gibt diese berühmte Formulierung von Franz Kafka, dessen Lunge und Kehlkopf von Tuberkulose zerfressen waren am Ende seines Lebens und der seinem ärztlichen Freund gesagt hat, töten Sie mich, sonst sind Sie ein Mörder. Und ich glaube, dass diese Situation, wenn sie auftritt, das ist eine klassische Situation zwischen Arzt und Patient. Und da habe ich schon das Zutrauen, den Eindruck und auch eben leider eine gewisse Erfahrung in meinem Umfeld, dass das verantwortungsvoll geschieht.
Und ich muss mal an der Stelle gestehen, freitagsabends ist eigentlich so ein Tag, wo ich keine Nachrichten verfolge oder meistens nicht, wenn Samstag nicht diese Sendung lauert. Gestern war das also anders und da habe ich sofort gedacht, beim Thema Streumunition, ist schwierig für uns beide darüber zu reden, müssen wir aber darüber reden, weil das so ein heikles Thema ist, was weitergehen wird. Also nochmal in ganzen Sätzen gesprochen, Ukraine, US-Regierung, hat beschlossen, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Gestern noch Absichtserklärung, ist mittlerweile bestätigt, soll Teil eines weiteren 800 Millionen Hilfspakets sein. Streumunition, die international geächtet ist, von den USA zwar nicht, geächtet aber, weil eben vor allem auch immer wieder viele Zivilisten sterben. Muss man vielleicht nochmal kurz erklären, wie das funktioniert. Streumunition wird aus der Luft abgeworfen oder vom Boden aus mit Raketen oder Bomben und zerplatzt eben in der Luft und dadurch werden eben so viele kleine Sprengkörper freigesetzt. Elke Schmitter, als Sie das gehört haben, Ihre Gedanken dazu?
Naja, spontan habe ich gedacht, da es eingesetzt wird auf dem eigenen Territorium, das die Ukraine verteidigt, wird es ein hohes Interesse der Ukraine geben, die verantwortungsvoll einzusetzen. Das heißt tatsächlich nur da abzuwerfen, wo russische Soldaten stehen. Das ist natürlich trotzdem entsetzlich, so entsetzlich, wie es eben ist.
Ja. Würde ich schon in Frage stellen, ob man das verantwortungsvoll einsetzen kann. Aber das
aber wenn es überhaupt ein Motiv gibt, damit verantwortungsvoll umzugehen, dann in genau dieser Situation, dass man auf dem eigenen Territorium ist und dass man die eigenen Leute, Zivilisten und Soldaten, so gut wie möglich schützt. Denn das wird Selenskyj auch nicht wollen, dass dann klar wird, diese Munition, die wir von den USA geliefert bekommen haben, tötet unsere eigenen Leute. Das werden sie zu verhindern müssen.
Gedanke, der mir durch den Kopf ging, dass ich gedacht habe, es gehört zu den Entsetzlichkeiten eines Krieges, dass man jetzt so weit ist und darüber nachdenkt, was die anrichtet und ob es aber vielleicht das kleinere Übel ist, weil man ja glaubt, dass damit der Krieg schneller beendet wird und insgesamt vielleicht weniger Menschen sterben. Irgendwie makaber, ne?
Ja.
Der Aufschrei ist jedenfalls groß. Es gibt jetzt schon viele, die sagen, geht ein Schritt zu weit. Da kann man natürlich sagen, internationale Ächtung haben viele unterschrieben, vor allem die in Anführungsstrichen Schurkenstaaten nicht, die USA eben auch nicht. Aber das hat auch so seinen Sinn, dass wenn jetzt solche Erklärungen einfach missachtet werden, dann braucht man sie auch gar nicht zu schließen. Ne? Also könnte man auch argumentieren.
Ja, so könnte man argumentieren. Ich tue mich einfach wahnsinnig schwer damit, solange es in der Ukraine politisch so zugeht, wie es jetzt zugeht, aus der Position einer, die nichts, also wirklich gar nichts zu riskieren und zu gewärtigen hat, mit einer Meinung darüber, wie Leute sich verhalten sollen, die sich natürlich wünschen, dass es irgendwann bald damit zu Ende ist. Ich habe das Gefühl, dazu möchte ich nichts sagen.
Gerne.
Und ich stimme Ihnen grundsätzlich zu, weil wenn wir jetzt hier säßen und über Giftgas reden würden, dann würden wir wahrscheinlich anders sprechen. Und dann würden wir sagen, das ist ein Zivilisator. Oder ich vielleicht. Ne? Dann wäre vielleicht bei mir so etwas angeregt, auch wiederum durch Bilder, die ich kenne, durch Fantasien zu sagen, durch den Ersten Weltkrieg zu sagen, da muss eine Grenze gezogen werden. Das ist ein so qualvoller Tod, der ist niemandem zuzumuten. Ich weiß es nicht.
Ich habe eben gesagt, Entsetzlichkeiten dieses Krieges. Dazu gehört auch, dass diese Woche die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina gestorben ist mit nur 37 Jahren. Kannten Sie sie besser, ihre Werke?
Nein, ich kannte sie tatsächlich. Es gibt einen fantastischen Essay im Guardian, den ich nur empfehlen kann. Der Guardian ist ja wie die Taz frei im Netz zu lesen. Es ist natürlich wünschenswert, dass man eine Donation macht, aber man kann diesen Text lesen. Es ist ein ganz, ganz, ganz großer, toller Essay von ihr, wie sie Ukrainerin geworden ist, sozusagen, also politisch Ukrainerin geworden ist. Sie ist 37 Jahre alt geworden und sie hat mit Beginn des Krieges aufgehört, Literatur zu schreiben und stattdessen sowohl Hilfsorganisationen unterstützt als auch ihre Sprache genutzt, um zu protokollieren, was passiert. Also sie hat einen radikalen Wechsel vollzogen vom, sagen wir, Worte machen hin zum Aufschreiben, was ist. Und dieser großartige Text beschreibt nochmal, wie die Nationbildung der Ukraine sozusagen sich vollzogen hat, seit der sogenannten Revolution der Würde, und das sogenannte sollte jetzt nicht wertend sein, sondern nur die Anführungszeichen andeuten. Und es gibt da eine Definition von Heimat, die mich sehr beeindruckt hat. Sie sagt, Heimat ist der Ort, wo dir deine Nachbarn helfen, wenn du von der Polizei geschlagen wirst. So war es damals, 2014, und jetzt ist die Ukraine eben ein anderer Staat geworden und eine tatsächliche Heimat für die, die sie verteidigen. Und Viktoria Amelina ist vielleicht ein so besonders zu Herzen gehender Fall, weil sie als Autorin diesen Shift gemacht hat, zu sagen, der Krieg ist eine Totalität, der ich mich stelle als ganzer Mensch mit allem, was ich kann. Und ich werde mein Gehirn und meine Sprache jetzt für etwas anderes nutzen, zum einen. Und zum anderen, weil sie zu Tode gekommen ist durch einen gezielten Angriff auf eine Pizzeria, die einer der letzten Orte war in dieser Stadt, wo man wusste, da gehen solche Leute
hin. Da gehen Intellektuelle hin, Journalisten, also, Helfer, aber genau, auch von NGOs. Genau.
Und also es zeigt auch nochmal, dass die russische Kriegsführung wirklich das Äußerste an Brutalität an den
Tag legt. Und sie hat auch nochmal aufmerksam gemacht darauf, dass es ja sowieso schon große Lücken gibt in der ukrainischen Kultur seit der Sowjetzeit schon, wo das begonnen hat, und dass die im Prinzip durch diesen Krieg jetzt noch riesiger werden, ne? Indem es eben auch viele Kulturinitiativen oder was weiß ich, Kulturmenschen trifft.
Ja.
Und Ecke Schmitter im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Demokratiemoment.
Ja, neue Rubrik, die wir uns zumindest für eine Weile jetzt erstmal ausgedacht haben, quasi so unser Beitrag dieser Mittagssendung zu unserem Jahresthema, passt das ja, wehrhafte Demokratie, passt insofern auch zu Ihnen, Frau Schmitter, habe ich gedacht, weil Sie ja, ist schon ein bisschen länger her, vor 6 Jahren auch mit anderen Autorinnen ein Buch veröffentlicht haben unter dem Titel Was tun? Demokratie versteht sich nicht von selbst, und das wird uns ja jetzt aktuell wieder absolut vor Augen geführt, oder? Wenn wir uns den wachsenden Zuspruch für die AfD anschauen?
Ja, also Demokratie tatsächlich ist im Moment nicht in der besten Verfassung, beim Verfassungsgericht vielleicht schon, aber ansonsten kann man nicht genug dazu ermuntern, was zu tun.
Mhm. Umso wichtiger, genau, dem was entgegenzusetzen und ein Beispiel zu geben, wie es anders gehen kann. Wir reden jetzt nicht quasi über einen einzelnen Moment von Ihnen, sondern über einen Verein, über den Sie gern reden würden. Kein Abseits heißt er, der Menschen zusammenbringt, die sonst nicht zusammenkommen würden. So kann man es zum Teil sagen.
Ja.
Da ist ja wirklich vieles vorstellbar. Vielleicht nur so viel schon mal von mir. Ich habe mich natürlich auch kundig gemacht, ist ein Verein, den 2 Berlinerinnen mit Migrationshintergrund gegründet haben. Und es geht auch um die ganz großen Themen Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Das klingt erstmal super. Jetzt sind Sie dran.
Ja, also als ich davon gehört habe, war das wegen eines Aufrufs, weil sie Leute suchen, die bei dem Programm mitmachen. Und es geht darum, Kinder zu begleiten zwischen 8 und 12 Jahren. Und diese Phase ist mit Bedacht ausgesucht. Die evaluieren sich auch. Das Projekt gibt es seit über 10 Jahren und wächst und hat enormen Zuspruch, enorme Unterstützung. Aber es fehlt eben an Leuten seit Corona, die dafür Zeit haben. Und es geht um diese Phase zwischen 8 und 12. Das heißt, das Kind ist kein kleines Kind mehr, sondern bewegt sich schon selbstständig im öffentlichen Raum. Und es ist noch nicht so weit in der Pubertät, dass eigentlich nur die Peer Group oder vor allem die Peer Group wichtig ist. Und mich hat das sofort angesprochen, weil ich mich erinnere an die an einer Hand abzuzählenden Besuche bei einer Großtante, die genau wie meine Mutter gut gelaunt war, im Unterschied zu allen anderen Frauen in meiner Umgebung. Und die war unverheiratet. Und die hat sich gar nicht besonders um mich gekümmert. Aber das Beispiel einer Frau, die über ihr Leben selber bestimmt und dauernd gute Laune hat, hat mich ziemlich beeindruckt und ist sehr lange hängen geblieben.
Und das heißt, Sie laufen jetzt in dem Verein mit jemandem rum und haben dauernd gute Laune und versuchen noch ein bisschen mehr zu vermitteln?
Nein, es geht gar nicht um meine gute Laune, sondern es geht um die, sagen wir, Empfindungsfähigkeit, und zwar von beiden Seiten, aber grundsätzlich geht es darum, Menschen aus sozialen Milieus zusammenzuführen, die sich sonst nicht begegnen würden, und das ist deswegen an der Zeit, weil die Bundesrepublik, in der ich aufgewachsen bin, war sozial durchlässiger und durchmischter als heute. Das bezieht sich vielleicht nicht auf alle Gruppen gleichermaßen, weil natürlich auch viel getan wird für Inklusion an bestimmten Stellen. Ich will das also nicht grundsätzlich, aber es ist so, dass sich eigentlich die Durchlässigkeit, was die Bildung betrifft und was das Einkommen betrifft, verschlechtert hat in den letzten Jahren.
Ja, natürlich.
Grosso modo.
Absolut.
Ja. Und was man jetzt tut, ist mit diesem Programm zu versuchen, Kinder in diesem Alter, die, sagen wir, aus engen Verhältnissen kommen, wo einfach niemand da ist, der Zeit hat zu sagen, Mensch, wir gehen mal in die Bibliothek oder wir gucken uns mal einen Park an oder wir gehen mal ins Theater oder so. Wir machen mal was zusammen, was du normalerweise vielleicht nicht tun würdest. Das Ganze aber nicht im Sinne von, ich zeige dir so als Sugar Mammy so eine tolle Welt, die dann anschließend wieder verschlossen wird. Sondern also ist das so eine, ich erweitere deine Möglichkeiten und
so,
ich versuche es.
So eine begleitende Lebenspartnerschaft, also im Idealfall, das hört sich jetzt groß an, ne? Aber ja. So auf lange Sicht, so eine begleitende Patenschaft oder wie habe ich mir das vorgestellt?
Naja, es hat einen Anfang und ein Ende. Es ist tatsächlich auf 8 Monate beschränkt. Ne? Es soll schon eine Beziehung entstehen und eine Verlässlichkeit und Gleichzeitigkeit. Und gleichzeitig soll es eben auch eine Struktur haben. Und für das Kind bedeutet das, mit einem Erwachsenen eine, und zwar nach eigenen Bedürfnissen, nach eigenen Wünschen, den Weltraum, den sozialen Raum zu erweitern. Und diese Erwachsene ist weder Onkel noch Tante noch Nachhilfelehrerin noch Babysitter. Es ist eine ganz andere und freie Art von Beziehung. Das macht es für beide Seiten enorm interessant.
Mhm. Tolle Initiative. Jetzt soll mir nicht wieder irgendein Hörer unterstellen, dass ich das in Frage stellen will. Gar nicht. Aber will trotzdem, habe mich trotzdem gefragt, wie viel es bewirken kann über diese wertvollen Momente hinaus. Also kann das wirklich so, weil das wäre ja wirklich toll, so Lebensbiografien auch so ein bisschen lenken, ne?
Also ich kann dazu nur beitragen, dass bei der Schulung, bei der ich war, das wird eben auch sehr professionell begleitet, beschult und so weiter, das ist also jetzt nicht dem Zufall überlassen, da waren zu meiner großen Überraschung erstens sehr, sehr viele junge Leute, also gar nicht so sehr Senioren, die sagen, ich gehe mal mit dem Kind in die Stadtbibliothek, sondern viele mit migrantischem Hintergrund, viele junge Männer um die Mitte 20. Und mehrere von denen haben gesagt, dass sie selber dieses Programm durchlaufen haben. Oder dass sie sich selber in ihrer Biografie an Momente erinnern, wo es diese nicht organisierbaren Zufälle gab. Dass man jemandem begegnet, der einem allein durch sein So-Sein etwas eröffnet hat. Und das war sehr toll.
Ja, und wir sind am Ende dieser Sendung Studio 9 der Tag mit Elke Schmitter angelangt. Und überlegen dann immer kurz, was machen wir zum Schluss. Ich habe gedacht, es sind nur harte Themen. Mm. Und Sie haben gesagt, Sie haben noch was Schönes mitgebracht.
Ja, es gibt eine ganz, ganz tolle Ausstellung, die heißt zur Nachahmung empfohlen, in den Uferhallen im Wedding in Berlin. Die läuft noch eine Woche. Und die würde ich gerne empfehlen. Das ist ganz toll. Es geht um Kunst und Forschung und wie man eben diese Themen Ästhetik und Nachhaltigkeit zusammendenken kann. Und ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel über Pilze erfahren, als eine Seinsweise jenseits der Tier und der... Also jenseits von Flora und Fauna gibt es noch die Pilze. Man kann mit denen bauen, man kann mit Hanf bauen, man kann mit Schafwolle ganz wunderbare Sachen machen, in der Bauindustrie zum Beispiel. Und ja, die läuft noch eine Woche, da gibt es Talks und Führungen und Workshops und sie kostet keinen Eintritt und das ist echt ein Aufbruch in was anderes.
Und Sie ganz dürfen toll. Jetzt noch sagen, wo sie ist?
In den Uferhallen im Wedding in Berlin, aber also nicht
stimmt.
Ufer, nicht die Uferhalle, ja, sondern die
Uferhalle
an der Uferstraße wie Wasser. That's it.
Das ist die Klammer zum Anfang mit der Assoziation.
Ja, genau.
Elke Schmitter, danke fürs Sein.
Gerne.